Was hält meistens nicht lang, was man sich so macht?
So Pläne, die man irgendwie nicht richtig aufschreibt oder irgendwie nicht, ne, nicht so richtig durchplant, wo ich so, ja, mache ich mal irgendwie oder so.
Ja, und natürlich der Klassiker, gute Vorsätze.
Ja, das gehört ja dazu, würde ich sagen.
Und trotzdem wollen wir natürlich heute mal auf unsere Geldziele für 2026 schauen und wir haben auch drei Vorschläge für mögliche Geldziele für dich für 2026, falls du dir denkst, Mensch, eigentlich wollte ich mir was vornehmen, aber ich hatte noch gar keine Idee.
Was könnte ich mir denn noch vornehmen?
Weil man scheitert ja oft, aber vielleicht halten wir ja auch durch, ne? Vielleicht läuft es ja mal anders.
Ja, jetzt erwischt mich, glaube ich, gerade kalt, weil ich muss auch jetzt kurz nachdenken, was ich mir tatsächlich vornehme.
Tja, hatte ich auf jeden Fall mit meinem Plan schon mal Erfolg. Was wir uns vorgenommen haben, ob wir glauben, dass wir das schaffen und was eigentlich gute Vorsätze rund um dein Geld wären, das diskutieren wir in dieser Folge. Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor wir jetzt loslegen, natürlich noch unser kleiner Hinweis. Wir hatten ja 2025, war ein relativ krasses Jahr bei uns. Du hast dein Buch geschrieben. Wir haben eine ganze Menge Podcast-Folgen gemacht. Wir haben auch eine Emergency-Podcast-Folge für euch gemacht, als der MSCI World dieses, ich habe es heute Dippchen genannt,
das Dippchen,
hatte.
Ja. Ich habe gleich behauptet, dass ein gewisser Mensch im Weißen Haus das aber nicht als Dippchen bezeichnen würde, sondern würde natürlich sagen so, when I say we have a real crash, then we have a real crash.
Und unsere Arbeit bei Finanztipp, die funktioniert am Ende natürlich nur durch euch, liebe Nutzerinnen und Nutzer, indem ihr unsere Inhalte konsumiert, indem ihr uns weiterempfehlt und indem ihr auch, wenn ihr das könnt und möchtet, Finanztipp-Unterstützer werdet und damit ja selber in unsere Arbeit investiert, mit der wir zum Beispiel unsere Ratgeber aufrechterhalten, mit der wir aber auch zum Beispiel helfen, die Finanzbildung in Deutschland zu verbessern. So war ich zum Beispiel 2025 bei einem Livestream vom hessischen Finanzministerium, bei dem es darum ging, Finanzbildung für junge Menschen anzubieten. Gratis, online, in einem Livestream-Format, bei dem sie auch nachfragen können, 60 Minuten lang. Und das ist eben Teil unserer Arbeit, weil Finanztipp ja eben Teil der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung ist.
Und ich finde, also erstmal neben dem, dass ich finde, dass E-Mail das dass du das hervorragend gemacht hast. Ja, das war wirklich schön zu sehen, weil war einfach auch ein richtig langer Vortrag. Wollte ich mich an der Stelle, wenn du mir schon die Steilvorlage gibst, auch mal bedanken. Bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unsere Geld ganz einfach Community ist, würde ich sagen, mit die treueste Community, die wir bei Finanztipp haben. Ja, da sehen das eigentlich jede Woche, wie konstant die Leute hören. Ja, das ist also, während das, will ich nicht verheimlichen, auf anderen Kanälen sehr volatil ist sozusagen, haben wir hier ganz viele treue Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für, dass ihr immer schön dabei bleibt.
Und wenn ihr natürlich auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns die gerne. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir euch begleiten dürfen, dich, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, in deinem Alltag, auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, im Feierabend, wo auch immer. Und wir freuen uns natürlich, wenn du unsere Arbeit unterstützen willst und Finanztipp-Unterstützer wirst. Den Link packen wir dir ganz einfach unten in die Shownotes. Es gibt ein kleines Goodie dazu. Du kannst dann zum Beispiel bei den Expertengesprächen teilnehmen oder dir auch die Kurse in der Finanztipp Academy reinziehen.
Genau, und bei den Expertengesprächen, das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, ich freue mich wirklich da auch immer auf den Austausch, weil das ist nicht ein reiner Frontalvortrag, den ich, mein Co-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen oder eine unserer Expertinnen oder Experten erhält, sondern es ist auch wirklich ein lebendiger Austausch mit unseren Unterstützern und Unterstützerinnen. Es ist einfach schön, da mal auch live sich unterhalten und Fragen beantworten zu können.
Und dann gehen wir schon zurück zu unseren Geldvorsätzen und nachdem du noch nachdenken musst, fange ich einfach mal an. Ich bin ja vorbereitet, ich habe zwei mitgebracht. Und zwar ist mein erster Vorsatz, ist relativ banal, der liegt so zwischen den 50 und den 30, in meinem 50-30-20 Budget. Und zwar habe ich mir vorgenommen, weniger und bewusster zu konsumieren und dass ich versuche zum Beispiel, wenn dann fair hergestellte Kleidung zu kaufen.
Okay, das ist jetzt schon wieder, weil ich hätte es gerade gesagt, also ein Vorhaben ist ja nichts anderes, deswegen habe ich am Anfang so gezögert, ist ja nichts anderes als ein Ziel, ja, und Ziele sollen ja smart sein. Und jetzt hätte ich dich sofort gefragt, was bedeutet denn weniger zu konsumieren, das wäre mir noch nicht spezifisch genug, aber sagst Kleidung, also nachhaltigere Kleidung zu kaufen.
Genau,
also oder Secondhand oder was?
Nee, genau, also mir wäre wichtig, dass ich versuche, wenn ich quasi Kleidung kaufe, dass ich darauf achte, dass die unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Und da möchte ich einfach für 2026 mehr drauf achten.
Okay, cool. Und? Der zweite Vorsatz?
Der zweite Vorsatz ist relativ einfach. Ich wollte mal wieder 3 Monate Haushaltsbuch für einen guten Kassensturz machen.
Sind wir schon wieder soweit? Also ist das schon wieder an der Tagesordnung?
Ja, ich finde
es dringend nötig. Ja?
Es ist einfach wichtig. Es sind ja jetzt, ich glaube 2 Jahre, seit ich es das letzte Mal gemacht habe. Wir machen ja den Podcast schon auch eine ganze Zeit lang zusammen. Die Zeit.
Aber gab es einen bestimmten Anhaltspunkt oder Auslöser, dass du gesagt hast, es wird mir wieder Zeit für ein Haushaltsbuch?
Ich habe mir einfach auch so gedacht, irgendwie ist mal wieder Zeit. Und es ist halt, ich muss ehrlicherweise so auf persönlicher Ebene sagen, das ist für mich schon eine große Qual.
Das glaube ich dir sofort.
Und, aber da muss man halt
nicht durch. Nicht konstjagen, darf man jetzt mal falsch sagen.
Ja.
Nicht konstjagen, ja. Also nein, ich würde es glaube ich nicht machen, aber ich bewundere deine Disziplin, wenn du dir das selber als Neujahresvorsatz hier verschreibst.
Ich werde es versuchen, wir werden dann sehen, zu was es führt, aber ja, das ist so ein klassischer, diese unangenehmen Vorsätze.
Aber das liegt daran, weil du denkst, da ist ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen oder sowas die letzten 2 Jahre.
Nee, ich habe einfach keinen Bock drauf.
Nein, was ist der Grund, dass du sagst,
ach so,
das Haushaltsbuch, also was ist so der Hintergedanke dabei? Hast du das Gefühl, du hast es nicht ganz im Überblick, wo dein Geld hingeht?
Nee, das gar nicht mal. Ich habe einfach so, also ich bin auch umgezogen, also man hat auch eine hohe Miete, lohnt sich es auch nochmal ein bisschen einfach genauer zu kalkulieren.
Das ist, glaube ich, eine wichtige Information.
Ja. Und durch den Umzug geht man ja dann auch immer in andere Supermärkte sowas. Also ich bin davor, also kann man glaube ich jetzt hier einfach mal so reinschmeißen, ich bin davor meistens in Penny gegangen, jetzt gehe ich meistens in den Lidl. Das nimmt sich jetzt, glaube ich, preislich nicht so viel.
Die
jeweils nächsten beiden Supermärkte. Aber ich finde, es ist halt trotzdem ein wichtiger Anlass, dass man da einfach mal so schaut, weil gerade, also klar, die Miete hast du so im Kopf, aber zum Beispiel auch die Stromkosten und sowas fällt dir immer so ein bisschen hin.
An einem Umzug hängt immer sehr viel. Deswegen kann ich das total verstehen, dass du sagst, muss ich mir das mal nochmal wieder genauer anschauen.
Naja, was ist dann dein großer Vorsatz für 26?
Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht den riesen Vorsatz. Ein Teil hat mich jetzt gerade daran erinnert. Wir haben ja einen Heizungstausch bei uns im Haus hinter uns. Ja, wir haben jetzt seit ein paar Wochen.
Also dein Vermieter hat vor allem.
Mein Vermieter hat die Heizung getauscht. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen die Wärmepumpe. Und das mache ich eigentlich auch schon die ganze Zeit, aber ich habe mir wirklich auch vorgenommen, jetzt auch gerade über den Jahreswechsel, mir unsere Stromkosten sehr genau anzuschauen, sozusagen, also wie das der Stromverbrauch ist. Wir haben jetzt auch einen digitalen Zähler und was halt also dazugehört, kann man sich jetzt ein bisschen, da wollte ich mich reinfuchsen. Aber das ist eigentlich kein so richtiger Neujahrsvorsatz. Neujahrsvorsatz ist definitiv, was ich machen muss. Ich brauche ein neues Tagesgeldkonto, weil meins mittlerweile auch schon eine Weile, ja.
Du weißt, es gibt bei uns so diese dauerhaft gute Zinsding im Tagesgeldratgeber.
Genau, richtig, genau. Ja, also muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen auf Zinsjagd gehe. Lohnt sich dann ja bei einem neuen Tagesgeldkonto vielleicht doch. Aber vielleicht sage ich mir, nee, das ist mir dann zu kurzfristig. Also gehe ich dann vielleicht auch auf ein dauerhaft gutes. Aber unvermeidlicherweise ist es dann bei manchen halt dann doch so, dass irgendwann der Zins nach unten geht. Und nochmal, da liegt ja jetzt nicht bei mir irre viel Geld. Da liegt im Wesentlichen mein Notgroschen. Und insofern macht es jetzt auch nicht wahnsinnig viel aus, aber jetzt ist einfach die Zeit dazu. Und ich habe noch einen kleinen, da brauche ich kein Haushaltsbuch dafür zu führen, noch einen kleinen Vorsatz. Ich habe mal wieder einen weiteren Streamingdienst jetzt im Herbst abgeschlossen. Da bin ich auch dann ganz, also zuerst 30 Tage kostenloser Testzeitraum und dann habe ich es weiterlaufen lassen, schon bewusst, weil ich wusste, dass jetzt da was Konkretes kommt, was ich anschauen will, nämlich Football, NFL. Aber auf die Dauer nutze ich das einfach viel zu wenig und das werde ich jetzt da wieder abbestellen. Aber wahrscheinlich vielleicht dann auch erst nach dem Super Bowl.
Ja, verständlich. Aber ist ja auch, also kann ich hier nur noch mal Werbung machen. Wir haben, ich glaube, auch 2025 ja unsere Tagesgeldtabelle neu gemacht.
Ganz klar.
Und die Tagesgeldkonten, die seit, ich glaube, über einem Jahr einen sehr guten Zins anbieten, sind da mit so einer coolen grünen Banderole markiert. Also du erkennst das, was du suchst, Saidi, an der grünen Banderole. Hier schon mal für deine User-Journey.
Muss ich mir merken. Ich hätte es, glaube ich, auch so gefunden.
Aber unsere Ziele sind ja am Ende gar nicht so relevant. Weil was bringt dir das zu Hause, liebe Nutzer, lieber Nutzer, wenn du jetzt denkst, oh wow, Saidi will Streamingdienst kündigen oder Emil will das so ein lahmes Haushaltsbuch machen. Wow. Aber wir haben natürlich 3 sinnvolle Geldziele für 2026.
Was hast du denn mitgebracht?
Und mein erster Kandidat, das betrifft nicht alle von euch, aber viele, wäre die Krankenkasse zu wechseln. Mhm. Weil das Thema ist ja latent aktuell, es wird halt auch teurer, das ganze Gesundheitssystem wird teurer, aber für uns war ja so ein bisschen, das war für uns bei Finanztipp ein sehr großes Thema 2025.
Ganz klar.
Und wir haben ja immer so drauf gehofft, also du und ich, aber auch unsere ganze Redaktion, auch unsere Expertin Barbara, dass wir so ein bisschen das auslösen können, was es zum Beispiel beim Strom schon länger gibt, dass die Leute preissensibel sind und auch mehr wechseln oder wie es auch bei der Kfz-Versicherung zum Beispiel ist. Und eine Krankenversicherung, eine Krankenkasse, die ja sehr lange mit einem sehr günstigen Beitrag aufgefallen ist oder eigentlich auch immer noch tut, ist ja die BKK Firmus. Und das ist ganz interessant. Die hatte im März 24, ich meine, es ist März, ich bin nicht sicher, ob es März oder drittes Quartal war, müsste ich nachschauen, aber auf jeden Fall 2024 waren die noch bei rund 370.000 Versicherten.
Ja, sowas in der Richtung, ja.
2025 bei 640.000. Und inzwischen sind es ungefähr 970.000.
Ja, die 970.000, das kann ich auch bei der Firmus ziemlich genau, bei der BKK Firmus ziemlich genau sagen, ist ja, weil wenn du jetzt zum Jahreswechsel dich entschieden hast, in eine neue Krankenkasse zu gehen, dann in aller Regel wird der Wechsel ja erst zum 1.3., in vielen Fällen auch 1.4. wirksam, ne? Weil typischerweise kündigst du im Januar, ja, wenn du, ja, manche Kunden schon im Dezember, aber viele kündigen
Kündigungsfrist.
Im Januar, dann hast du eine Kündigungsfrist von 2 Monaten, das ist Februar und März, und dann sind die zum 1. April bei der BKK Firmus, und das bedeutet, dass du dich dann de facto 1. April erst im zweiten Quartal, wenn man jetzt quartalsweise nachdenkt, da sozusagen die große Wanderungsbewegung sozusagen sichtbar wird, aber ist einfach auch eine richtig gute Krankenkasse, kann man überhaupt nichts dagegen sagen, auch mit guten Zusatzleistungen, nicht irgendwie.
Wenn man Zahn, zum Beispiel, wenn man Zähne, wenn einem das wichtig ist, da.
Total gute Empfehlung, ja, kann man gar nicht sagen.
Aber uns geht es gar nicht darum, hier Werbung für die BKK Firmus zu machen, sondern mir geht es um was anderes. Nämlich, dass man einfach mal sieht an diesen Zahlen, dass sich deren Strategie mit dem niedrigen Zusatzbeitrag, die hat sich anscheinend ausgezahlt.
Ja.
Und was unser Wunsch einfach ist, warum wir auch sagen, wechsel doch die Krankenkasse, erstmal egal wohin. Aber wechsel am besten natürlich zu einer günstigeren Krankenkasse oder zu einer, die gleich teuer ist, aber deren Zusatzleistungen besser zu dir passen.
Ja. Also jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du sagst dir, ja, jetzt kommt unser Idi wieder mit dem Thema Krankenkasse an, ich kann es nicht mehr hören, habe ich doch längst alles gemacht. Wunderbar. Aber statistisch bist du dann die Ausnahme. Statistisch gehörst du eher zur zweiten Gruppe, nämlich, dass wir Deutsche leider beim Thema Krankenkasse relativ statisch
und also ziemlich sind, feudales System. Deine Eltern waren in dieser Krankenkasse, also bist du auch in dieser Krankenkasse.
Ganz genau. Und ist, glaube ich, zum einen ist ein riesen Angst davor, dass man irgendwie zu einer schlechten Kasse wechseln könnte. Es gibt praktisch keine schlechten Kassen in Deutschland, das muss man auch mal sagen.
Die werden ja auch kontrolliert. Also,
die werden kontrolliert und die meisten Leistungen sind eh gleich. Ne? Ich meine, du hast die Karte, mit dem Karte hast du einen anrechnenden, entsprechenden Termin, früher oder später beim Arzt zu bekommen. Und ja, das war's dann auch. Natürlich gibt es zum einen vom Beitrag her einen Unterschied und dann auch von den Zusatzleistungen, aber die Zusatzleistungen sind jetzt nicht lebensnotwendig, das muss man auch mal
ganz aber du ganz kannst krass sagen. Geld sparen, zum Beispiel, wenn du halt Reiseschutzimpfungen brauchst.
Absolut. So. Und nicht nur Reiseschutzimpfungen, ne? Also es gibt ja auch wirklich gute Zusatzleistungen. Wir haben schon über Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung gesprochen, ja, das sind dann so Sachen, dann gibt es auch mal so schnell 80 Euro oder ähnliches drin. Und vor allen Dingen, wenn es dann in speziellere medizinische Geschichten geht, ja, lass mal sagen, sowas wie Osteopathie oder Heilpraktikerleistung und so weiter. Es ist sehr schnell, wenn du die Krankenkasse findest, die zu deinen Bedürfnissen passt, und da ist unser Vergleich eben bei Finanztipp, den verlinkt man bestimmt auch in den Shownotes, sehr hilfreich zu sagen, ich suche mal das Richtige aus, dann kannst du insgesamt, wenn du eine günstige Kasse nimmst, die auch noch zumindest ein paar Zusatzleistungen dir einbringt, dann ist sofort was dreistellig drin. Und dann reden wir irgendwie nicht mehr über Peanuts, ne? Da reden wir nicht mehr über 2,50 Euro, sondern lass es, ich sag jetzt mal was, 100 Euro beim Zusatzbeitrag sein, ja, und dann vielleicht nochmal mit Zahn und nochmal einer Behandlung im Jahr, bist du schnell bei 200 oder vielleicht sogar über 300 Euro. Das ist es nicht so schwierig, und das Schöne, es ist wirklich auch ein einfacher Wechsel. Und deswegen reden wir uns hier ein bisschen in den Mund fusselig. Wir sollten uns unbedingt als Verbraucherinnen und Verbraucher da mehr bewegen, weil das, bin ich absolut sicher, den Konkurrenzdruck zwischen den Kassen.
Das ist nämlich das Wichtige. Das ist ja unser Ziel. Also wenn du denkst, wenn wir dich nicht überzeugen können, es für dich selber zu machen, dann sieh das große Ganze. Wir wollen nämlich mit dir zusammen den Druck auf die Krankenkassen erhöhen, damit sie ihre Leistungen an die Wünsche der Versicherten anpassen und damit da ein echter Wettbewerb entsteht.
Im Rahmen dessen, was natürlich gesetzlich möglich ist, muss man auch ganz klar sagen, ja, also du wirst da jetzt keine Riesenunterschiede, was weiß ich, beim Krankenhaus und so weiter, also da macht es praktisch keinen Unterschied oder keinen wesentlichen Unterschied, bei welcher Kasse du bist, außer es gibt immer spezielle Situationen, bestelle Betreuungssituationen, aber das Allermeiste ist 95% ist gleich, aber da ist es wichtig, dass wir so ein gewisses Leistungsanspruch entwickeln und damit auch eine gewisse Wechselwilligkeit, weil das passiert halt noch viel zu selten. Und es liegt, glaube ich, schon daran, dass es Krankenkasse ist halt irgendwie nicht sexy. Ja, also ich glaube schon, dass Leute sich darüber unterhalten, bei welchem Broker bist du denn mit deinem Wertpapierdepot oder ich habe jetzt gerade, selbst ich habe die Kfz-Versicherung gewechselt. Ja, ich glaube, das ist mehr Thema als die olle Krankenkasse. Aber es ist ein cooles Thema, und hat mir erst eine Freundin erzählt, dass sie jetzt da einen Zuschuss zu einer Sportuntersuchung von ihrer neuen Krankenkasse gezahlt bekommen hat. Doch super.
Dann kommen wir gleich zu unserem sinnvollen Vorsatz Nummer 2. Und das ist so ein bisschen eine größere Lebensentscheidung tatsächlich. Aber dazu bekommen wir auch relativ oft Fragen. Und zwar, triff endlich die Entscheidung, ob eine Immobilie zu kaufen für dich eine Option ist oder nicht. Ist egal, welche von beiden Entscheidungen du triffst. Beide sind richtig oder falsch gleichermaßen, wie man das auch sehen will. Und dann konzentriere dich auf den Pfad, den du eingeschlagen hast.
Ja, also ich finde es total gut, das als Vorsatz sich zu nehmen, wie du es hier vorschlägst, weil es geht darum, diese grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Ne? Also im Wesentlichen ist ja die Entscheidung Immobilie oder Aktien. Aber wir sagen, wenn du keine Immobilie kaufen willst, wenn du zur Miete bleibst, ja, dann legen wir dir ja als Altersvorsorge ganz schwer einen Aktien-ETF ans Herz. Aber wenn du den Pfad nicht einschlägst, wenn du sagst, ich setze auf die Immobilie, dann musst du eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Und ich glaube, der Fehler, den sehr viele aus meiner Erfahrung nach machen, ist zu sagen, ja, wir schauen halt mal, ob wir was finden oder wie es sich so entwickelt. Und das ist nicht die richtige Entscheidung. Weil wenn sich dieses Thema andeutet im Hintergrund, dann gehört in aller Regel die Masse deines Geldes, nichts anderes als dein Eigenkapital, auf gar keinen Fall in Aktien-ETF. Oder andersherum, und das sind ja, also meistens sind ja so Leute, die Immobilien irgendwie ein bisschen interessiert sind, der oftmals, nicht immer, leicht sicherheitsorientierte Leute. Ne? Und da liegt das Geld dann eh schon, sag ich mal, irgendwo sicher geparkt rum. Da ist wahrscheinlich die Entscheidung in der anderen Richtung noch viel wichtiger, zu sagen, nein, wir beerdigen dieses Thema Immobilie. Wir sitzen jetzt nicht noch, weiß ich nicht, 3 Jahre, 5 Jahre. Bei mir waren es ungefähr 2, 3 Jahre, würde ich sagen, Größenordnung, in der wir als Familie rumgesessen sind und nicht wussten, machen wir jetzt Immobilie oder nicht. Und in der Zeit lag ein großer Teil oder der größte Teil meines Geldes, ehrlich gesagt, naja, natürlich nicht im Aktienmarkt drin. Und ja, das hat mich da schon ordentlich Rendite gekostet. Und das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Diese Entscheidung möglichst früh im Leben zu fällen, weil es einen sonst zu viel Rendite, zu viel Zeit kostet. Weil immer wieder für den Zinseszinseffekt, den Vermögensaufbau und so weiter, ja klar ist wichtig, wie viel Geld du da reinsteckst. Aber die Zeit ist vor allen Dingen die, die dir keiner zurückgibt.
Und in vielen deutschen Regionen ist es ja auch so, dass es eine so teure Entscheidung wäre, eine Immobilie zu kaufen, dass ja manchmal auch Dinge dranhängen wie, ich möchte unbedingt eine Immobilie kaufen, bin ich dann bereit, diese längere Pendelstrecke in Kauf zu nehmen? Genau. Oder suche ich mir dann einen anderen Job wo? Oder muss ich mich vielleicht versetzen lassen? Das ist ja für viele auch eine Option.
Ja, also ich glaube, gerade diese Phase der Immobiliensuche ist halt, muss mit der Bereitschaft verbunden sein, wie du sagst, Flexibilität einzugehen. Ja? Weil genau das Traumobjekt, das richtige Objekt in der richtigen Lage, in dem Stadtviertel, wenn du dir das vorstellst, könnte schwierig werden in allen Ballungsräumen, sondern musst dich halt ein bisschen flexibel halten. Und das macht natürlich alle möglichen Pläne bis hin zur Familienplanung natürlich echt anspruchsvoll. Aber das Wichtige ist, vorher die Entscheidung zu treffen, machen wir das und dann, ja, dann geht das Geld halt dann aufs Tagesgeldkonto. Oder vor allen Dingen nochmal andersherum zu sagen, nee, das ist uns alles zu doof. Ja, ich sehe auch nicht auf absehbarer Zeit, dass wir uns das leisten können und letztendlich können wir uns im Vergleich zu unserem Eigenkapital nicht genug Wohnfläche leisten. Wir beerdigen dieses Projekt, unsere Altersvorsorge geht in den Aktien-ETF rein und wir bleiben zur Miete. Und sofern ihr keine sündteure, hohe Quadratmeterpreis, also Quadratmetermiete zahlt, habt ihr damit ganz bestimmt keinen Fehler gemacht.
Und falls du dabei irgendwie sagst, oh, ich würde mir das gerne noch mal ein bisschen anschauen, ich bräuchte dazu noch mal eine Hilfestellung, ist gar kein Problem. Dabei hilft dir nämlich Saidis Buch. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Da findest du ein ganzes Kapitel darüber, das dir weiterhilft, da eine gute Entscheidung für dich zu treffen. Und wir kommen zu dem sinnvollen Vorsatz Nummer 3, den wir dir unterbreiten wollen. Und das ist so ein bisschen eine nervige Angelegenheit, die deine Zukunft aber einfacher machen wird, nämlich eine Vermögensbilanz zu machen. Ja. Und zwar, das klingt immer so einfach, ne? Also ETF-Tagesgeld hat man ja schnell beieinander, auch falls du Festgeld hast, das hat man auch schnell beieinander. Aber in so eine Vermögensbilanz gehören natürlich ganz viele Sachen mit rein, zum Beispiel der Stand deiner betrieblichen Altersvorsorge.
Genau, so ein schönes Thema. Mhm.
Wie viel ist in deinem Riester-Vertrag im Moment drin? Mhm. Hast du eine Immobilie? Wie stark ist die abgezahlt? Wie viel Schulden musst du noch tilgen? Lauter solche Dinge. Also so einen Kassensturz zu machen, ist ein kleines Projekt. Das macht natürlich, der Vorteil ist, wenn du es einmal machst, das macht es für die Zukunft immer leichter. Aber damit weißt du halt auch einmal, wo du stehst, kannst ein bisschen schauen, wie deine Rentenlücke aussieht dann im nächsten Schritt. Also du schaffst einfach eine wahnsinnig gute Grundlage für die Planung deiner eigenen Finanzen und du schaffst auch eine gute Grundlage für weniger schlechtes Gewissen.
Absolut. Hast du eine Vermögensbilanz? Hast du eine Aufstellung?
Ich habe eine Vermögensbilanz. Ich muss aber tatsächlich 2026 auch mal wieder ran.
Ja, klar. Das sollte man ja. Das ist ja ganz normal. Das einmal, das sage ich auch immer, das einmal im Jahr zu machen. Ich werde es jetzt auch zwischen den Jahren mal wieder machen. Das Gute ist, wenn jetzt Emil oder auch ich mal einen Überblick hat, dann ist das, klar, ändert sich da jedes Jahr. Und das sollte man schon sich einmal im Jahr anschauen, so wie man dann auch einmal im Jahr ja, ins Depot schauen darf, sozusagen. Ja, das Neujahrsgeschenk. Ja, ich darf die App aufmachen. Nein, ganz so ist es nicht. Aber bei mir wird es jetzt so sein. Das ist wirklich, wirklich lang her. Ich habe jetzt nicht das letzte Mal vor einem Jahr reingeschaut. Das muss ich schon zugeben. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich dieses Jahr irgendwann, ich habe schon mal reingeschaut ins Depot, aber mach's echt selten. Worauf ich raus will, ist, wenn man diese Vermögensbilanz einmal hat, sozusagen, ja, klar, ändert sich da jedes Jahr ein bisschen was daran. Außer es hat da eine riesige Änderung gegeben, wie ich habe die Immobilie gekauft. Das ist ja schon sehr, und ich habe was geerbt. Das sind natürlich schon sehr große Veränderungen daran. Aber damit hat man halt schon mal einen guten Überblick, eine gute Grundlage, um dann übrigens sowas wie diese ganzen Vertragschecks zu tun, weil man dann weiß so, ja, wie viel ist in meinem Riester drin? Aber macht der eigentlich noch Sinn? Ja, die reden immer bei Finanztipp darüber, sollte man mal genau auf die Kosten schauen und solche Sachen.
Oder sollte ich ihn jetzt einfach beitragsfrei stellen?
Genau. Ja. Oder sogar kündigen, theoretisch. Ja, kann in bestimmten Fällen sogar auch mal der Fall sein. Die Vermögensbilanz ist immer ein guter Anhaltspunkt, auch so ein bisschen Tritt in den Hintern, ja, sich mal um auch und auch zu priorisieren, ja, wenn du jetzt noch nicht so weit bist auf deiner Journey, sag ich mal, deine Finanzen zu ordnen, naja, die Vermögensbilanz gibt ja einen total guten Anhaltspunkt. Ja, jetzt bleibe ich mal bei dem Beispiel. Wenn in einer betrieblichen Altersvorsorge, jetzt mache ich mal was richtig Hohes, 50.000 Euro drin liegen und du bist dir nicht sicher, wie gut das Ding ist, was dein Arbeitgeber dir anbietet, dann ist es gegenüber den 5.000 Euro oder sagen wir 10.000 Euro, die in deinem Riester-Vertrag drin liegen, also viel wichtiger. Mit anderen Worten, auch wenn das vielleicht schwieriger ist, weil da musst du mit deiner Personalabteilung Kontakt aufnehmen und wie das alles läuft, ja, sich um so in dem Beispiel um die betriebliche Altersvorsorge zu kümmern, ist logischerweise dann 5 oder 10 Mal wichtiger als um den Riester-Vertrag.
Ja. Damit sind wir auch schon am Ende von unseren guten Vorsätzen. Wir sind hoffentlich nicht am Ende mit unseren guten Vorsätzen. Das wäre eine sehr kurze Halbwertszeit gewesen tatsächlich. Ich hoffe, dass wir das übertreffen können und kommen zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Komodinger und er will wissen, hey Saidi, wie lange einen ETF besparen, auch wegen FIFO? 10 Jahre und dann wieder einen neuen ETF.
Ja. Also muss man vielleicht kurz erklären, FIFO bedeutet First In, First Out. Das heißt, wenn du irgendwann mal, typischerweise in der Rente, Geld aus deinem ETF entnimmst, verkaufst, dann werden die ältesten Anteile, First In, First Out, werden die ältesten Anteile zuerst verkauft. Und da die natürlich am längsten Zeit hatten zu wachsen, vom Kurs her zu wachsen, zahlst du auf die was? Am meisten Steuer. So, und auf das, was der Kollege hier anspricht, ist sozusagen das zu vermeiden und diese alten Anteile möglichst lange im Depot zu lassen, ne, um diese hohe Steuerlast, die ältesten Anteile, möglichst zu vermeiden. Und deswegen kann man natürlich Folgendes machen, das ist die Finanztipp 3x10-Strategie, zum Beispiel alle 10 Jahre einfach einen neuen ETF besparen, den alten liegen lassen, nicht nichts verkaufen, sondern nur den Sparplan auf einen neuen ETF umstellen. Das kann auch dann 2x MSCI World sein oder 2x ACWI oder was auch immer. Ja, also bei mir ist es ja so, bekanntermaßen, ich habe jetzt 10 Jahre lang MSCI World gemacht und mache seit 2 Jahren den Vanguard FTSE All World.
Das heißt, du hast dann am Ende in der Rente hast du 3 ETFs in deinem Depot.
So, ne, bei mir werden es 3 sein. Es können auch bei jüngeren Leuten können es auch 4 sein oder theoretisch 5. Ja, das ist alles sehr pragmatisch. Jetzt kann man das natürlich noch viel öfter machen. Man könnte sagen, ich wechsle alle 5 Jahre den ETF. Ich wechsle jedes Jahr den ETF. Dann hast du zum Schluss irgendwie 40 ETFs oder sowas im Depot. Das ist natürlich viel zu krass. Also die 3x10-Strategie beruht auf einem gewissen Pragmatismus. Und der Effekt, sozusagen noch mehr ETFs zu haben, der hält sich dann auch ziemlich in Grenzen. Also ja, die Antwort ist ja, alle 10 Jahre ist gut pragmatisch. Wer es komplizierter haben will, der kann es auch öfter machen. Aber der Effekt ist dann tatsächlich nicht mehr so hoch. Aber insgesamt lohnt sich das schon, ne, weil wir haben, lassen wir jetzt mal die konkreten Zahlen weg, wir haben das typischerweise, über das was ich überlebe, einen 5-stelligen Betrag rausholt, einfach dadurch, dass ich bestimmte Steuern, ne, nämlich die auf die ältesten Anteile, erst in die Zukunft oder in die späte Rente verschiebe.
Die zweite Frage kommt von Manuel P90. Ist das Quatsch, wenn man seine Altersvorsorge bei einer Direktbank parken möchte?
Nein, ist überhaupt gar kein Quatsch. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich vermute, das ist so eine Frage, Direktbank hört sich so, oh, ist das irgendwie sicher? Ja, also wenn ich dann mein ETF oder mein ganzes Wertpapierdepot bei einer Direktbank habe und nicht bei einer Filialbank um die Ecke. Und ja, es ist absolut, es ist gar kein Quatsch.
Wir empfehlen auch Depots von Direktbanken.
Wir empfehlen Depots von Direktbanken, wir empfehlen auch Depots von sogenannten Neo-Brokern. Ja. Ehrlich gesagt ist da überhaupt gar kein Unterschied. Ja. Das sind alles vollwertige Banken oder an vollwertige Banken angeschlossen. Und vor allen Dingen das Wichtige ist ja, so ein Depot ist immer Sondervermögen. Selbst jeder Bank auf diesem Planeten kann leider was passieren, das muss man natürlich sagen, ja, aber das ist immer schon eingepreist und mitgedacht. Deinem Depot, deinem ETF kann nichts passieren. Selbst wenn die Bank pleite gehen sollte, ja, dann kann dieses Depot, wie soll ich sagen, wir sagen immer so schön gerne, ne, der Safe, der aus der Wand rausgebaut wird und woanders wieder eingebaut wird, kann dieses Depot schlichtweg zu einer anderen Bank übertragen werden. Deine Wertpapiere, dein ETF, deine Altersvorsorge ist davon nicht betroffen. Und genauso ist es mit Konten. Bloß bei Konten bitte aufpassen, wenn es ein Sparkonto ist oder ähnliches. Auch Bausparvertrag übrigens, ja, nicht mehr als 100.000 Euro pro Bank und pro Person. Die sind gesetzlich geschützt. Wenn du tatsächlich mehr, wenn wir über Altersvorsorge mehr hast bei einer Bank, dann sollte man es auf mindestens zwei Banken aufteilen.
Und die dritte Frage kommt von Kiki Habibi. Hey Saidi, Tipps für Studis, die BAföG erhalten und nebenbei jobben, sonst keine Rücklagen.
Okay, also wenn es keine Rücklagen gibt, dann ist erstmal auch gar kein Problem. Nebenbei jobben, kurz gesagt, ja, Minijob ist völlig okay. Ja, der berühmte Minijob, ich glaube fast 556 Euro sind wir mittlerweile. Das wird nicht aufs BAföG angerechnet, also ist gar kein Problem. Und demzufolge liegt auch die Einkommensgrenze dann mal 12 sind dann 6.672 Euro sind es, die du im Jahr einfach verdienen darfst, Semesterferien und so weiter. Und das hat kein Problem fürs BAföG. Was darüber hinausgeht, kann fürs BAföG angerechnet werden. Das ist jetzt mal so der Basisfall. Es gibt dann immer noch Sonderfälle. Was ist, wenn meine Eltern mich nicht unterstützen oder ich habe so einen Sonderfall in den Semesterferien und so weiter. Aber das kann man mal grundsätzlich sagen. Minijob bzw. diese 6.672 Euro im Jahr beim BAföG ist kein Problem.
Und sonst eben einfach versuchen, eine Notgroschen aufzubauen.
Klar, natürlich. Ne? Also das ist natürlich auch für Studenten völlig in Ordnung, Notgroschen zu haben, auch mit einer kleinen Altersvorsorge schon zu beginnen. Da ist alles beim BAföG kein Problem. Sonstige Einkommensgrenzen für die Eltern. Wie viel darf ich auch Vermögen haben, gerade wenn meine Eltern mir was überschrieben haben und solche Sachen. Findest du alles in unserem Ratgeber zum Thema BAföG, den wir dir genau ebenfalls in den Shownotes verlinken.
Dann sind wir schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank, dieser Idi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs fleißige Zuhören und Zuschauen in 2025. Und wir hoffen natürlich auch in 2026. Und ja, wenn dir die Folgen gefallen haben, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst oder uns eine gute Bewertung dalässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Bis dann. Ciao.
Ich wünsche dir ebenfalls gutes Umsetzen für die Neujahrsvorsätze für 2026 und überhaupt, dass 2026 ein gutes Jahr für dich wird. Und wir freuen uns eben, wenn du uns gewogen bleibst. Bis dann. Ciao.